Heute zu Gast der Serienunternehmer, Gründer von Pitch und Wunderlist, unter anderem Christian Reber.
Ich hatte ja so eine innere Krise mit mir selbst, weil Wunderlist war für mich nie ein Erfolg, außer vielleicht in Sachen Nutzerzahlen. Aber so der Exit selbst, den haben wir nie zelebriert. Wir waren noch nicht mal essen, um irgendwie den Exit zu feiern. Weil wir so auf eine gewisse merkwürdige Art und Weise fühlst du dich eigentlich geschlagen von einem riesen Unternehmen, weil du aufgekauft wurdest. Und in mir brodelte immer das Verlangen, irgendwie ein Unternehmen zu bauen, made in Germany, made in Berlin, das irgendwie global operieren kann, total produktgetrieben ist, designgetrieben und einfach Weltklasse Software entwickelt. Let's go!
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Hinweis auf Alaiko. A-L-A-I-K-O. Was macht Alaiko? Sie helfen im Hintergrund, gerade E-Commerce-Firmen, also all den D2C-Brands, den Händlern, den verschiedenen Brands generell, die E-Commerce betreiben und die sagen, okay, ich konzentriere mich auf Marketing und auf das Produkt, aber das Thema Fulfillment, Warehouse, das ist ziemlich kompliziert, das lasse ich im Hintergrund erledigen. Da greift dann Alaiko ein und es wird dann angeschlossen über eine Schnittstelle mit dem eigenen Shop-System, über API, ist dann sozusagen Alaiko da tätig. Man kann aber weiterhin auf sein Warehouse zugreifen, Sachen ändern, als wenn es das eigene Warehouse wäre, aber Alaiko macht halt sozusagen diese schwierige Arbeit im Hintergrund. Ich habe mit dem Podcast hier gehört, dass der Kollege Ripke für seine Pari-Brands auch Alaiko, eines der Joko Winterscheid von Jokolade unter anderem nutzt Alaiko. Also das wurde mir auch zugetragen. Ich glaube, wer in dem Bereich tätig ist, sollte zumindest mal anschauen, was Alaiko da genau anbietet. Man kann außerdem als Hörer dieses Podcasts mit bis zu 2000 Euro profitieren, wenn man sich jetzt zum Start anmeldet unter alaiko.com/omr. Hinweis auf ein anderes Medium, und zwar eines, das ich als Leitmedium für unsere Branche, also insbesondere die Bereiche Medien und Werbung, empfinde. Und da geht eigentlich an der Horizont kein Weg vorbei. Ich lese die Horizont auch deswegen sehr gerne, weil natürlich im Bereich Werbung und Medien auch sehr viele Agenturen und Unternehmergeschichten entstehen. Nicht die Unternehmer, die nachher die riesen Milliardenkonzerne bauen, aber sehr, sehr viele unternehmerische Geschichten. Hinter den meisten deutschen Agenturen stehen nach wie vor Unternehmer. Und das verfolge ich extrem interessiert. Kann man nirgendwo besser tun als in der Horizont. Die Kollegen sind seit Jahren extrem dran an diesen Bereichen, an dieser Szene. Und wer jetzt einfach mal sagt, okay, ich probiere es auch mal aus, und zwar nicht nur die normale Fassung, sondern All Access, auch das Paid-Modell, der bekommt einen Rabatt als Hörer dieses Podcasts, gibt es dann die Horizont Digital für ein Jahr für 149 Euro statt fast 270 Euro. Man spart also Geld, man kann die Horizont kennenlernen, man kann Geschichten lesen aus unserer Szene. Alle Informationen unter horizont.net/mega. Ich hätte von dem Christian Reber schon vor dem Podcast immer wieder gehört, vor allen Dingen, weil er so als der Überproduktmanager gilt, der sehr, sehr gut vorausahnen kann, wie Menschen Software nutzen wollen, so CX, also Customer Experience Fragen, sehr gut vorausdenken kann, ohne viel zu testen, hat einfach ein gutes Gefühl dafür. Und das ist ja manchmal der Erfolgsrezept von ganz vielen, wahrscheinlich auch von Jack Dorsey oder anderen, einfach sehr, sehr gut sich vorstellen zu können, wie wollen Menschen Technologie und Software nutzen. Und da gibt es ja gar nicht so viele Menschen von Deutschland, die das so gut können oder auf Weltniveau können, wie offenbar der Christian. Das sieht man auch daran, dass schon lange bevor die amerikanischen Großinvestoren und Superstar-Investoren Sequoia und Co. angefangen haben, häufiger in Berlin zu investieren, waren sie schon bei Wunderlist vor einigen Jahren investiert. Er hat es nachher an Microsoft verkauft, also wirklich so globale Deals gemacht rund um Software. Außerdem ist er als Fun Fact der beste Freund von Frank Thelen. Die machen viel gemeinsam, haben in Lilium investiert, zusammen unter anderem. Er ist wirklich großer Technologiefan und baut jetzt ein neues Business, nämlich Pitch, einen ganz neuen Ansatz, wieder Software, der Großangriff auf PowerPoint, was er da macht, warum er das macht, habe ich ihn gefragt. Und ich habe leider vergessen, eine Frage zu stellen. Manchmal passiert mir das im Podcast, dass ich denke, fuck, eine Frage habe ich nicht geschafft unterzubringen oder habe ich einfach vergessen oder ist mir nicht gekommen. Und so ist es mal wieder passiert. Ich möchte es gerne auch hier voll eingestehen. Ich hätte ihn sehr, sehr gerne gefragt nach ThinkCell. Das ist ein PowerPoint-Plugin, eine Software aus Deutschland, die die meisten wahrscheinlich gar nicht kennen. Ich erzähle es mir ja ganz kurz. Die sind in diesem Jahr von einem Private-Equity-Unternehmen übernommen worden, und zwar für 1,5 Milliarden Euro. ThinkCell hat keiner auf dem Schirm. Aus Deutschland ein Plugin, um PowerPoint geschmeidiger zu machen, wird von ganz vielen Beratern und Investmentbankern wohl benutzt. Und die Firma macht tatsächlich ungefähr 200 Millionen Umsatz und fast 100 Millionen Jahresüberschuss. Eine unglaubliche Firma. Bootstrap war die. Da müsste ich eigentlich dringend auch mal die Gründer versuchen, hier einen Podcast rein zu bekommen. Wahnsinn. Ich hätte gerne mit dem Christian auch darüber gesprochen, weil das ist so gerade die Benchmark im Bereich, was man mit PowerPoint machen kann. Aber er will ja dagegen gehen. Das ist die Idee von Pitch. Was er sonst noch so vorhat, wie er die Welt sieht. Das alles jetzt sofort im Podcast mit Christian Reber. Heute ein Gast, bei dem ich gerade im Vorgespräch gesagt habe, wir haben uns noch nie persönlich gesprochen, bis jetzt. Eigentlich unglaublich, weil er macht krasse Sachen in der deutschen oder in der weltweiten, muss man sagen, Startup-Welt. Aber er ist eine ganz große Ausnahme, weil er ist wirklich Berliner. Moin Christian Reber.
Ja, vielen lieben Dank, freut mich sehr, dabei sein zu dürfen.
Du bist wirklich einfach einer der ganz, ganz wenigen Ur-Berliner in der ganzen Szene, ne?
Ja, also ich meine ja die meisten deutschen Podcasts, weil ich mich selber nicht reden hören kann in Deutsch. Okay. Aber tatsächlich bin ich nicht Ur-Berliner, sondern geboren in Brandenburg an der Havel. Mhm. Und wir Berlinern dort wahrscheinlich mehr als alle Berliner. Okay. Insofern werde ich da häufig als Berliner verwechselt, aber stört mich nicht.
Okay. Aber du bist auch schon echt lange, sehr lange dabei, auch vor allem unternehmerisch. Und deine ganzen Aktivitäten gingen schon so als Jugendlicher los, ne?
Genau, habe sehr früh angefangen, damals nach Berlin gezogen, 2007 oder 2008 oder so, und bin meinen Eltern schon sehr früh auf den Keks gegangen mit irgendwie Unternehmensgründungen, und ich kann nichts anderes, sagen wir mal so.
Du hast auch gar nicht studiert oder so, ne?
Mal krampfhaft versucht. Also meine Eltern hatten mich glücklicherweise dazu überredet, früh noch irgendwie zu studieren oder zumindest erst zu probieren. Ich war kurzzeitig mal an der Freien Universität Berlin und habe da Computer Science und Mathematik studiert, aber relativ schnell für mich feststellen müssen, dass so der Inhalt nicht zu meinen damaligen Kenntnissen passte. Also ich war damals schon Programmierer und habe schon erste Produkte entwickelt und vermarktet. Und wir sollten damals irgendwie Fortran entwickeln und lernen. Und da hatte ich einfach keinen Bock drauf. Dann hatten wir so aus Versehen mal ein Startup gegründet. Kann ich gleich nochmal mehr zu erzählen. Und hatte mich nebenbei nochmal überreden lassen, ein Abendstudium zu beginnen, International Management, an der Fachhochschule für Ökonomie und Management hier in Berlin. Mhm. Und habe da tatsächlich auch sehr viel lernen dürfen. Und dann ist halt Wunderlist passiert und dann habe ich es einfach nicht mehr auf die Kette bekommen, irgendwie parallel noch Startup und Universität zu vereinen und habe dann einfach meine Abschlussarbeit nicht mehr machen können.
Aber sag mal, das heißt, du hast am Anfang war das, glaube ich, eine Agentur, die du gemacht hast, also allererste Geschichte. Und dann wurde sozusagen Wunderlist kam da so ein bisschen aus der Agentur raus.
Genau, also da waren tatsächlich mehrere Meilensteine in meiner Karriere. Irgendwie mit 15, 16 hatte ich damals eine Software entwickelt, die nannten wir USB Access. Und damals hatten wir versucht, aus USB-Sticks so eine Art Autoschlüssel zu machen für den Computer. Du konntest quasi deinen Computer nur benutzen mit einem authentifizierten USB-Stick. Die Idee kam einfach so über Nacht und ich habe es einfach selber versucht irgendwie zu programmieren und habe da meine ersten Erfahrungen sammeln dürfen. Damals hatte ich dann meine Eltern irgendwie um eine Finanzierung gebeten für die erste GmbH. Mhm. Hat dann zum Glück nicht geklappt und bin dann nach Berlin gezogen und hatte mit meinem heute noch Mitgründer Jan so ein Musikstartup oder eine Musikplattform entwickelt, die hieß Mucelli, von Musical.ly oder Musical abgeleitet. Mhm. Und wir hatten quasi mit der YouTube API einen eigenen Media Player entwickelt, hatten relativ viele Nutzer innerhalb von 1-2 Monaten, weil halt kostenlose Musik im Internet, ne? Funktioniert ja immer sehr gut. Und mich hatte ein Investor und erfolgreicher Seriengründer angesprochen, wollte die Idee kaufen, habe dann das Unternehmen einfach mal direkt verkauft, konnte mir davon mein erstes Auto leisten, und dann hatten wir überlegt, was machen wir jetzt, und hatten die Idee, lass uns doch mal 2-3 Jahre eine Agentur aufbauen und für andere Gründer und Unternehmen irgendwie Apps und Services bauen oder Webseiten, whatever, feeds us, und hatten da echt viel Spaß dabei. Und dann gingen bei uns 2010 alle oder zumindest die 3 wichtigsten Kunden gleichzeitig insolvent. Mhm. Und wir sind irgendwie auf 80.000 Euro Rechnungen sitzen geblieben. Ich hatte mich dann zurückerinnert, so auf die Anfangszeit, wo wir quasi Software im Internet vertrieben hatten, und wollte dann unbedingt wieder Software as a Service machen, um nicht irgendwie von einzelnen Kunden abhängig zu sein. Und dann kam die Idee von Wunderlist, beziehungsweise so Projektmanagement, Taskmanagement, und so ist dann Wunderlist entstanden.
Und wie hast du das so groß gekriegt? Ich meine, wir reden ja dann gleich nochmal drüber, das wurde dann für eine 9-stellige Summe am Ende verkauft, und du hattest ja auch, also muss man sagen, wie viele Millionen Nutzer dann da wirklich monthly active waren, aber es war ja groß. Also wie ist das sozusagen entstanden?
Wunderlist war tatsächlich ein Overnight-Success, also wirklich im klassischen Sinne. Wir haben die Software innerhalb von 6 Wochen entwickelt. Damals war die Idee, so ein bisschen Evernote für Task-Management zu entwickeln, also quasi eine plattformübergreifende App, um sich zu organisieren. Mhm. Und wir hatten die App zuerst auf Mac und Windows veröffentlicht als Desktop-App, dann als iPhone-App. Und als die iPhone-App launchte, hatten wir super schnell 100.000 monatlich aktive Nutzer. Man konnte wirklich in Berlin in jedes Café gehen, und irgendwie war überall Wunderlist auf den Handys. War echt eine tolle Zeit, eine tolle Erfahrung. Aber für mich als Gründer auch echt überwältigend, weil wir nicht so wirklich eine Ahnung hatten, was wir da eigentlich tun. Für mein erster Investor, Frank Thelen, hatte mir damals die Idee gegeben. Der sagte quasi, baut doch mal, bevor ihr euer eigentliches Produkt baut, erstmal so eine Teaser-App, um quasi erstmal zu demonstrieren, dass ihr überhaupt stabile Gründer seid und irgendwie Software entwickeln könnt. Mhm. Und dann hatte ich ihm vorgeschlagen, hey, lass uns doch mal eine To-Do-App bauen. Ist ja quasi so ein Teil-Feature von einer echten Projektmanagement-Software. Und dadurch, dass wir so wenig Zeit und so wenig Ressourcen hatten und so wenig Geld, ging die Entwicklung so schnell und das Produkt war so simpel, dass die Nutzer darauf komplett abgefahren sind. Und dann mussten wir ad hoc quasi lernen, wie man wie ich als Programmierer zum Geschäftsführer wachsen kann, der sich dann irgendwie ein Team aufbaut, Finanzierung einsammelt, Leadership-Team aufbaut, langjährige Product-Roadmaps entwickelt und so weiter. War also viel Learning on the Job.
Und aber sag mal, das klingt jetzt fast wirklich wie ein Traum, so Overnight-Success. Gab es dann irgendwelche ausschlaggebenden Momente oder Twists, dass du das dahin bekommen hast, dass das so viele Menschen ja nicht nur in Berlin, sondern auch auf der Welt offensichtlich genutzt haben?
Ja, also meine Reise als Gründer oder selbstständiger Unternehmer, die ging ja schon sehr früh los mit dieser USB-Access-Geschichte, dieses Musik-Startup, dann die Agentur, und natürlich war irgendwie jede Phase total entscheidend für mich. Wunderlist war sozusagen das Ergebnis einer 10-jährigen Reise dorthin. Das Produkt tatsächlich war dann aber wirklich einfach über Nacht echt erfolgreich. Und wir hatten dann einfach nur noch Zeit darin investiert, das Produkt immer besser zu machen.
Aber hat es irgendwer getweetet oder irgendwer, sagen wir mal, gepusht nach dem Motto, hier ein Artikel in irgendeinem Tech-Blog, oder gab es irgendwelche Momente?
Zwei Momente waren total entscheidend. Einmal hatten wir die erste Webseite auf so CSS-Galleries eingestellt, also so Website-Design-Award-Webseiten. Mhm. Und wir hatten da tatsächlich überall gewonnen und wurden dann überall promoted. Dann kamen so extrem viele Designer auf unsere Webseite und waren neugierig, haben die Software ausprobiert. Und dann muss man sagen, wir waren eine der ersten Mobile-Apps von Third-Party-Developers auf dem iPhone, auf dem iPad. Die App-Stores launchten gerade. Wir wurden weltweit gefeatured. Wir waren dann irgendwann mal meist heruntergeladenste App auf dem iPhone für mehrere Wochen. Und da kriegt man natürlich organisch wahnsinnig viele Sign-ups. Ja, heute undenkbar, aber wir hatten halt echt Glück. So, wir waren quasi mit der richtigen Idee zur richtigen Zeit am richtigen Ort und hat alles einfach echt gut geklappt.
Und wie viele Menschen haben das damals dann benutzt, so zu Hochzeiten?
Also ich glaube, zum Zeitpunkt des Shutdowns waren es dann 20 Millionen registrierte Nutzer ungefähr.
Im Monat.
Hochphase in Sachen monatlich aktive, vielleicht 3, 4, 5 Millionen aktive Nutzer.
Okay, okay.
Also schon relativ weit verbreitet. Da war noch viel Potenzial drin. Also nicht ohne Grund hatten wir oder ich dann versucht, die Software wieder zurückzukaufen von Microsoft, weil meiner Meinung nach hätte man Wunderlist durchaus noch deutlich größer machen können mit tollen Funktionen für irgendwie Unternehmen, also wirklich Team Edition und so weiter. Ja, hat nicht sein sollen, aber dafür ist ja dann jetzt Superlist da.
Und war denn bei Wunderlist, waren dann auch irgendwann richtige, also Frank Thelen als Business Angel hast du erzählt, aber noch andere größere Angels oder auch VCs an Bord gekommen?
Ja, anfangs hatten wir den Hightech-Gründerfonds als ersten größeren Seedfonds mit dabei. Dann ist T-Venture noch mit eingestiegen, so ein Venture-Arm der Deutschen Telekom. Mhm. Da hatten wir jetzt nicht unbedingt so viel Freude als Gründer, weil gefühlt waren wir so ein bisschen die Outsider, die da irgendwie eine To-Do-App bauen und irgendwie hat es niemand so richtig verstanden. Dann kam Kieran O'Leary von Early Bird damals mit an Bord und in der letzten Finanzierungsrunde, die Series B, kam dann Sequoia und Thrive Capital noch an Bord. Und war für mich echt eine krasse Erfahrung, weil da wird man ja gefühlt als Gründer zum Ritter geschlagen.
Genau, genau. Es hat ja auch sehr viel damals Publicity gegeben. Sequoia, dieser legendäre Silicon Valley Fonds, damals zu einer Zeit, wo die noch eigentlich gar keine Investments gemacht haben in Europa. Kommen die auf euch? Wie kam das?
Witzige Geschichte eigentlich. Also wir hatten uns damals auf den Fundraising-Prozess super diszipliniert vorbereitet. Also wir hatten ein super Deck entwickelt und 30 Top-Funds identifiziert. Und ich bin dann nach Beijing gereist, habe dort asiatischen Investoren gepitcht, bin dann nach New York, habe da den ersten US-Funds gepitcht. Deutschland hatten wir dann quasi schon abgegrast, also auch wirklich dort schon viel gepitcht. Und der letzte Fund war Sequoia in meiner Fundraising-Tour. Und da war der Pitch so drin bei mir, dass ich halt quasi in einer Stunde durch war, alle überzeugt habe im Raum und dann hatten wir ein Termsheet nach 48 Stunden und hatten dann auch so 2, 3 Meetings bei Sequoia im Büro. War für mich einfach der Trauminvestor, weil wir hatten den quasi gepitcht, dass Sequoia der einzige Investor weltweit sein kann, der sowohl Dropbox, Evernote als auch Wunderlist im Portfolio hat. Und hatten sozusagen dieses Triangle präsentiert. Und für Sequoia hat es einfach mega, mega gut gepasst. Zu der Zeit waren halt Consumer-Apps total populär. Und man musste halt auch sagen, da war jetzt nicht viel Risiko dabei für ein Sequoia.
Wie viel Geld haben die euch gegeben am Ende?
Ich glaube, die Finanzierungsrunde war damals 19 Millionen Dollar. Also quasi heutige Seed-Runden.
Ja, fast, ne? Aber okay, aber es war noch andere Zeit. Damals extrem viel Geld, immer noch viel Geld. Aber heute in der Startup-Welt sind die Summen einfach größer geworden, muss man sagen. Aber trotzdem,
ja, absolut.
Und ihr hattet ja noch keinen Umsatz damals. Das war ja nach wie vor vor allen Dingen ein Tech-Produkt mit einer großen Vision, viele Nutzer, eine App. Aber es war noch nicht, dass da jetzt irgendwie größere Umsätze daneben standen oder so, ne?
Ja, wir hatten, glaube ich, 3 oder 4 Monate vorher unsere Premium-Version gelauncht, Wunderlist Pro. Oh, ich kann mich nicht mehr an die Umsätze zu der Zeit erinnern, aber wir waren sicherlich irgendwo bei 500.000 ARR oder so.
Okay.
Also wir waren gar nicht so weit entfernt und dadurch, dass wir natürlich viele zufriedene, aktive Nutzer hatten, war immer allen bewusst, Monetarisierung ist die geringere Challenge. Die größte Challenge bei Wunderlist war tatsächlich, wie kriegt man so ein Produkt auf eine Nutzerbase von irgendwie 100 Millionen Nutzer oder 200 Millionen Nutzer, so wie es Evernote geschafft hat. Genau, und dann standen wir einfach vor der Herausforderung nach der Finanzierungsrunde, also so ein, zwei Jahre nach der Finanzierungsrunde, sollten wir jetzt noch eine Wachstumsfinanzierung machen, also irgendwie nochmal 50 Millionen Dollar oder mehr irgendwie aufnehmen und versuchen, den Unicorn-Status zu erreichen, oder ist für uns ein Exit eigentlich interessant? Mhm. Und wir hatten uns dann aus verschiedensten Gründen für einen Exit entschieden. Mehr oder minder widerwillig, aber war einfach die beste Entscheidung, die man hätte machen können.
An Microsoft, ne?
Genau, an Microsoft.
Und ist das dann, sagen wir mal, so, dass dann die Sequoia-Leute euch da die Intros machen zu den potenziellen Käuferfirmen, oder musstest du dann selber zu Microsoft, oder haben die euch angeschrieben und gesagt, wenn ihr mal verkaufen wollt, meldet euch? Wie musst du dir das vorstellen?
Ist tatsächlich nur eine E-Mail, ne? Da hat mir jemand aus der Microsoft-Organisation, der Manager von Microsoft OneNote, damals einfach eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, wir würden euch gerne mal kennenlernen. Und dann war relativ schnell klar, dass die Kaufinteresse haben, und sie waren halt auch sehr, sehr offen. Also sie haben quasi uns erklärt, hey, wir haben so ein bisschen den Zug beim Mobile verpasst. Und wir überlegen jetzt quasi die beste E-Mail-App, die beste Calendaring-App und die beste To-Do-App zu kaufen und die in Office zu integrieren. Mhm. Und quasi eine einmalige Chance. Und die hatten sich damals auch tatsächlich alle To-Do-Apps weltweit angeschaut, und Wunderlist war halt zu dem Zeitpunkt führend. Ich glaube, zusammen mit irgendwie Todoist oder Anydo oder so. Und wir hatten, glaube ich, die beste Tech, das größte Team, beste Leadership-Team oder erfahrenste Leadership-Team. Und dann war deren Kaufentscheidung einfach für uns. Wir hatten tatsächlich auch noch eine Roadshow gemacht und irgendwie Salesforce, Atlassian, Yahoo und so weiter gepitcht, ob die da nicht noch ebenfalls Kaufinteresse hatten. Google hatte noch Kaufinteresse, aber die hätten uns einfach nur absorbiert, direkt einen Product Shutdown gemacht und irgendwie für Google Inbox oder so halt dem Team hinzugefügt. Mhm. Und da hatten wir halt wenig Interesse dran.
Wie groß waren denn da? Wie viele Leute hattest du damals in der Firma? Wie viele Menschen hattest du?
Lass mich lügen, ungefähr 70.
Und dann hat aber Microsoft, es ist jetzt ja so eine kompensierte Summe, musst du mal Größenordnung sagen, so 150 Millionen Dollar bezahlt für die Wunderlist?
Ja, die haben exakt 150 Millionen Euro bezahlt, also umgerechnet rund 200 Millionen Dollar.
Okay.
Damals konnte ich halt nicht drüber reden, weil man halt ein NDA unterschrieben hat. Mhm. Der sollte hoffentlich mittlerweile abgelaufen sein. genau, 150 Millionen Euro war der Exit damals.
Das war dann ja schon auch für dich wahrscheinlich life-changing, oder?
Absolut. Also mir gehörten an der Unternehmung irgendwie noch rund 20% zum Exit-Zeitpunkt. Meine heutige Frau, damals Freundin, war Mitgründerin noch im Unternehmen. Heißt, für uns beide war der Moment ziemlich ausschlaggebend. war aber echt eine extrem merkwürdige Phase für mich persönlich, weil war natürlich in dieser Venture-Welt ist man ja immer total darauf gepolt, als CEO so viel aus dem Unternehmen herauszuholen, wie nur geht, und auch so ein Unternehmen so groß aufzubauen, wie nur möglich. Und ich war komplett auf dem Pfad unterwegs, hier aus Wunderlist machen wir ein Unicorn. Mir ging es aber zu der Zeit echt nicht gut. Also irgendwie 5 Jahre Startup Rollercoaster hatte so ein bisschen halt einen körperlichen Effekt. War sicherlich nicht der fitteste zu der Zeit, und wir hatten dann noch ein Kind unterwegs. Ich glaube, ein paar Wochen nach dem Exit sind wir Eltern geworden, und hatte dann einfach überlegt, okay, mein Leadership-Team ist irgendwie relativ überzeugt vom Exit. Ich habe zwar wenig Lust, bei Microsoft zu arbeiten, aber irgendwie wäre die Entscheidung wahrscheinlich die beste für alle Beteiligten, inklusive Investoren, inklusive mir selbst, inklusive meiner Frau, und hatte mich dann dazu durchgedrungen. Nach dem Exit, erzählt es eigentlich immer ganz gerne und habe auch kein Problem, da so offen drüber zu sprechen. Kurz, wenige Wochen danach, also Zuallererst ist man ja über Nacht reich. Ja, dann kam wenige Wochen später unser erstes Kind. Dann kam bei mir eine Krebsdiagnose. Dann wurden bei mir zwei Tumore entfernt, Schilddrüsenkrebs, hatte aber mega viel Glück, weil bei mir quasi nur eine Operation entstand oder stattfand und dann wurden die Tumore entfernt und dann war wieder gut. Aber da waren so drei life-changing Events innerhalb kürzester Zeit, also weniger Monate. Und ich bin so knapp an einer echten Depression vorbeigeschlittert, hatte so Momente, wo ich irgendwie mein Kind in der Hand gehalten habe und zu meiner Frau gesagt hat, hey, kannst du mal den Kleinen nehmen? Irgendwie ist Papa gerade ein bisschen traurig, der will nicht, dass sein Kind ihn so sieht. Und ich habe tatsächlich 12 Monate damit verbracht, mental alles einfach nur zu verarbeiten und mich echt über so ein Exit zu freuen. Mhm. Also mir war das Geld total egal, wir leben auch immer noch im gleichen Haus wie vor dem Exit. Mein Leben hat sich jetzt nicht drastisch verändert, außer dass man vielleicht mehr Investments machen kann oder vielleicht unabhängiger ist. Aber war schon echt eine heftige Zeit für mich persönlich und bin daran aber auch extrem gewachsen. Und ich sage eigentlich immer jedem, schlimmste und beste Zeit meines Lebens. ja, also extrem viel gelernt.
Und hast du dann auch wirklich noch für Microsoft am Ende dann gearbeitet in der Phase oder war das dann mehr oder weniger schnell wieder vorbei?
Ganz offen, Microsoft war der tollste Arbeitgeber meines Lebens, weil mein Manager damals relativ schnell erkannt hat, okay, Christian ist nicht nur ausgebrannt, sondern der hat irgendwelche körperlichen Probleme. Dann kam die Diagnose und allen wurde relativ schnell bewusst, okay, jetzt muss ich mich eine Zeit lang einfach mal davon erholen. Mhm. Und dann hatte ich auch mich dazu entschlossen, unseren CTO zum General Manager zu promoten. Also der hat quasi dann meine CEO-Rolle im Wunderlist-Team übernommen. Dann kam bei mir die OP und danach war einfach so ein Neueinstieg im Team relativ kompliziert, weil das Team funktionierte. Die hatten strategische Entscheidungen getroffen, an denen ich nicht beteiligt war. Zum Beispiel den Shutdown von Wunderlist innerhalb von ein paar Jahren und den Rewrite mit Microsoft To Do, den Nachfolger vom Produkt. Mhm. Und ich hatte dem Team einfach offen gesagt, ich bin ja kein Manager. Ich bin jetzt nicht unbedingt jemand, der irgendwie eine technische Integration in einem Großkonzern führt, sondern bin halt Founder. Und insofern hatte ich dann mehrmals noch vorgeschlagen, verschiedenste Produkte im Konzern zu entwickeln, also wirklich Neugründungen anzugehen. Ich glaube, damals war wahrscheinlich Microsoft relativ bewusst, dass sie mich wahrscheinlich eh nicht lange halten können. Und insofern waren sie jetzt nicht unbedingt bereit, da mir Millionen Euros an Startkapital bereitzustellen für irgendwie neue Produkte, die dann eventuell jemand anders managen muss, sollte ich aussteigen. Und insofern war so meine Rolle so ein bisschen Entrepreneur in Residence und habe da mal ins M&A-Team reingeschnuppert, aber auch nur sehr kurz, habe so ein bisschen den Manager hier und da mal beraten, aber die haben mich eigentlich in dieser Zeit relativ in Ruhe gelassen und habe so mein Ding machen können.
Ist eine Zeit gewesen, wo du schon sagen wir mal die Satya Nadella oder diese Top-Leute von Microsoft mal persönlich kennengelernt hast?
Genau, Satya, mit ihm hatte ich mal ein Meeting in Berlin und er war auch total euphorisch. Wie gesagt, er hat auch seitens Microsoft niemals jemand auch nur irgendeinen Fehler gemacht. War halt einfach blöd. Also war blöd, dass ich nicht wusste, dass ich eigentlich direkt nach dem Exit aussteigen muss aus gesundheitlichen Problemen. Und dann, ja, wenn der Gründer da fehlt, da ist natürlich klar, dass so ein Team eventuell auch implodieren kann in irgendeiner Form. Mhm. Aber ich glaube, alle haben ihr Bestes gegeben. Microsoft To Do ist auch ein solides Produkt, also auch ein solider Nachfolger. Und insofern bin ich dann niemandem böse.
Hinweis auf ein Zitat, Preiskracher von Vodafone. Und wie heißen die Top-Deals bei Vodafone? Natürlich, die heißen dort Giga-Deals. Und was ist jetzt dieser Deal? Man bekommt ein iPhone ab 1 Euro im Red Business Prime Tarif. Das ist ein Business-Tarif. Dann bekommt man, wenn man den halt abschließt, ein iPhone für 1 Euro kostenlos dazu. Das Ganze gilt bis zum 1. September. Es geht um ein iPhone 12 oder 12 Pro. Immer die Kombination Red Business Prime Tarif und iPhone. War natürlich ideal, auch um vielleicht mobil damit zu arbeiten, um irgendwo sich zuzuschalten in Konferenzen und so weiter. Alle Infos vodafone.de/gigadeal. Und wenn man dann weiterguckt, dann hast du angefangen, Investments zu machen vor allen Dingen. Also eine Weile lang, so unter anderem Lilium, also da bist du, glaube ich, sogar so stark investiert, dass du dann auch eine Weile richtig für die gearbeitet hast, kann man nachlesen.
Mhm. Genau.
Erzähl mal so ein bisschen, was du da gemacht hast in der Phase.
Genau, nach dem Exit direkt hatte mich erstmal Frank Thelen angehauen und gefragt, hey, hast du nicht Lust, bei unserem Angel Fund mit einzusteigen?
Bei Freigeist.
Bei Freigeist, genau. Und dann hatte ich quasi einen Großteil meines Kapitals bei ihm investiert, um mit ihm zusammen in Lilium unter anderem zu investieren. War von Lilium extrem begeistert, habe Daniel, den Gründer, früh kennengelernt und versucht mit Franks CTO Alex so ein bisschen zu verstehen, ob Lilium funktionieren kann oder auch nicht. Und ganz offen, ja, ich habe keine Ahnung, ob Elektrojets fliegen können oder nicht, oder zumindest hatte ich es zu der Zeit nicht. Und war aber so von dem Gründer begeistert, dass ich da unbedingt investieren wollte. Und dann haben wir zusammen investiert und bin quasi bis heute... Bist du so ein Typ,
wenn ich dich jetzt so richtig verstehe, der dann nicht irgendwie 500.000 investiert, sondern der dann sofort sagt, jetzt gehe ich hier mit ein paar Millionen rein?
Ja, man muss sagen, ne, man ist halt sehr emotional getrieben nach so einem Exit, ne? Man hat dann auch die finanziellen Mittel und dann wenn dann so ein Gründer wie Daniel um die Ecke kommt und sagt, hey, wir bauen elektrische Jets, die vertikal starten und landen können, dann sagst du halt, let's do it. Okay. Also bin auch als Typ total instinktgetrieben, ja, also versuche jetzt nicht Investments irgendwie eine echt Research zu betreiben oder zu überlegen, können die Sachen funktionieren oder nicht funktionieren. Ich schaue mir die Gründer an, die Produkte an und wenn die Sachen passen, dann investiere ich gleich. Und habe jetzt mit Frank zusammen einige Investments gemacht. Bei Xcentral zum Beispiel sind wir zusammen investiert. Frank ist auch bei Pitch und Superlist investiert. Also wir haben da eine enge Beziehung, aber ich bin eigentlich nicht Teil des Teams von Freigeist. Mhm. Hatte dann aber, dadurch, dass ich ein bisschen mehr Zeit hatte, auch Lilium einfach unterstützt, habe ihnen dabei geholfen, ihre neue Webseite zu launchen, Initial Press zu kriegen, hatte den Gründer auch sehr viel unterstützt im Fundraising, selber auch angeboten, die A-Runde zu machen, sollte er nicht bessere Angebote bekommen und so weiter und hatte einfach eine geile Zeit. Und mittlerweile bin ich relativ stark tatsächlich in unserer Industrie investiert. Habe irgendwie, ich glaube, 7 Fund-Investments, unter anderem Blue Yard und Atomico und Lakestar oder Cherry Ventures. Mhm. Und bin in einigen Angel-Fonds investiert, so von den Superhuman-Gründer oder Miro-Gründer. Mhm. Und habe rund 35 Angel-Investments, so wie Notion oder Klima, One Football. Ja, macht mir einfach mega viel Spaß. Für mich ist sozusagen die Strategie, selber Firmen zu gründen und aufzubauen und auch wirklich 99,9% meiner Energie zu investieren und gleichzeitig aber so viele digitale Arbeitsplätze zu erschaffen, wie nur irgendwie möglich. Und dafür investiere ich halt.
Aber Lilium ist deine beste Wette, oder? Ich meine, wenn ich es so höre, dann ist Lilium wahrscheinlich, die haben wir jetzt ja mit dem Spec, der da geplant ist, ich hatte den Daniel auch mal vor ein paar Wochen im Podcast hier, da steht ja Milliardenbewertung jetzt ins Haus, ne?
Also Lilium ist mit Sicherheit ein sehr, sehr gutes Investment gewesen. Kann ich unseren Multiple gar nicht sagen, ehrlich gesagt, aber der ist schon enorm. Notion ist wahrscheinlich auch ein sehr gutes Investment gewesen. Mhm. Auch eine relativ hoch bewertete
Was machen die?
Firma mittlerweile. Die Notion ist so ein Information Storage. Du kannst quasi so ein bisschen die Zukunft von Evernote für Teams. Also du kannst quasi als Team Notion installieren und so dein internes Wiki dir zusammenbauen. Wahnsinnig gute Gründer, wirklich unfassbar gut und so ein Software-as-a-Service-Unternehmen. Mhm. Ja, und habe jetzt einige Exits tatsächlich auch schon realisieren können. Da waren auch ein paar Losses dabei, also wirklich Firmen, die insolvent gingen. Aber ja, bin halt vom Beruf Optimist. Und für mich ist halt auch einfach toll in unserer Industrie, dass alle Gründer so ein bisschen ihr Kapital reinvestieren. wozu soll man die Kohle sonst auf dem Bankkonto haben? Macht ja auch irgendwie keinen Spaß.
Und dann sagen wir jetzt das neue Ding, was dann von dir kam, wo du jetzt auch, ne, dein Hauptjob sozusagen ist jetzt Pitch. Also du hast dann immer entschieden,
genau,
nach den verschiedenen, ja, nachdem du dich auch wieder erholt hattest, so verstehe ich das jetzt, und nach der Zeit bei Lilium oder bei, ne, so als Angel, hast du entschieden, okay, ich packe jetzt noch was ganz Neues an, baue jetzt eine Präsentationssoftware der sozusagen neuen Zeit, also eine Art PowerPoint, genau, 2.0. So verstehe ich das, und dann hast du Pitch gestartet.
Genau, also wir hatten nach der, lass mich kurz überlegen, also wir haben Microsoft verlassen und hatten uns dann als Team nochmal zusammengesetzt und überlegt, woran könnten wir jetzt eigentlich basteln. Für mich war so Vollzeit-Investor werden noch ein bisschen früh, so 29, 30, da wollte ich jetzt noch nicht unbedingt Vollzeit-VC werden, und wollte eigentlich, für mich war ja persönlich, ich hatte ja so eine innere Krise mit mir selbst, weil Wunderlist war für mich nie ein Erfolg, außer vielleicht in Sachen Nutzerzahlen. Aber so der Exit selbst, den haben wir nie zelebriert. Wir waren noch nicht mal essen, um irgendwie den Exit zu feiern. Weil wir so auf eine gewisse merkwürdige Art und Weise fühlst du dich eigentlich geschlagen von einem Riesenunternehmen, weil du aufgekauft wurdest. Und in mir brodelte immer das Verlangen, irgendwie ein Unternehmen zu bauen, made in Germany, made in Berlin, das irgendwie global operieren kann, total produktgetrieben ist, designgetrieben und einfach Weltklasse Software entwickelt. Und dann hatten wir uns als Team zusammengesetzt und die größtmögliche Opportunität gesucht. Haben uns verschiedene Märkte angeschaut und wir wussten, wir sind als Team halt sehr erfahren in Sachen Softwareentwicklung und Softwaredesign. Und als wir dann durch einen Zufall so ein bisschen über Design-Software gestolpert sind, so Figma, Framer, InVision, Sketch und so weiter, hatten wir einfach die Idee, hey, warum bauen wir nicht die nächste Generation von PowerPoint oder von Präsentationstools? Wir fokussieren uns dabei allerdings voll auf Teams und echte Kollaborationen. Und wir bauen quasi eine Software, mit der sich Teams einfach stark verbessern können, irgendwie das Maximale aus ihren Mitarbeitern herausholen können, und irgendwie wir geben ihnen neues Werkzeug für Unternehmenskommunikation. Klingt jetzt erstmal fancy, aber die simple Idee war einfach, Präsentationen zu bauen auf Basis von Webtechnologien, HTML, dann irgendwie Daten aus anderen Quellen mit in so ein Deck reinzuziehen, also irgendwie Daten aus Google Analytics oder aus Salesforce oder aus Stripe, und quasi zu ändern, was Präsentationen eigentlich sind. Also Präsentationen für uns heutzutage sind ja irgendwie statische Dokumente, so ähnlich wie Fotoalben. Und du gehst von Slide zu Slide. Mhm. Und wir hatten halt die Idee, quasi eine Software zu entwickeln, mit der du irgendwie auch Dashboards bauen kannst und irgendwie lebendige Decks, die sich ständig selbst aktualisieren, um irgendwie wöchentliche Reports zu erstellen. Und da wollen wir eigentlich mit Pitch hin. Mhm. Wir bauen quasi die modernste Version von Präsentationssoftware für Teams. Mhm. Und du kannst Pitch einsetzen für irgendwie Board-Updates, Pitch-Decks, Strategie-Meetings und so weiter. Und so ein bisschen die Vision, die wir haben, ist wirklich eine globale Company daraus zu bauen, die wirklich weltweiten Impact hat. Also wir wollen Pitch so gut machen, dass quasi Founder erfolgreicher fundraisen können, dass Manager effizienter ihre Teams managen können, bessere Produkte an den Markt kriegen, schneller an den Markt kriegen. Also wir wollen wirklich versuchen, alle Unternehmen durch Pitch zu beschleunigen.
Und sag mal, das ist aber ein direkter auch Angriff auf deinen alten sozusagen Käufer, Arbeitgeber Microsoft, weil ich meine,
klar.
Was haben die dazu gesagt? Gab es dazu ein Feedback, als sie auf einmal merkten, unser alter Spezi geht jetzt hier an den Start mit einem, sagen wir mal, PowerPoint-Angreifer?
Nee, da gab es ehrlich gesagt nie zu Feedback, aber ich weiß ja, wie die Unternehmensführung bei Microsoft über so eine Sachen denkt. Die haben ja unendlich große finanzielle Mittel, entweder neue Ideen intern zu finanzieren oder extern einzukaufen. Und insofern sind die total tiefenentspannt, wenn da jemand eine Neugründung plant, die potenziell mit irgendeinem Produkt clasht, das Microsoft schon besitzt. Und um ehrlich zu sein, Microsoft hat wahrscheinlich so viele Produkte, dass du nicht wirklich eine Sache gründen kannst, die nicht in irgendeiner Form mit einem Microsoft-Produkt kollidiert.
Also das heißt, am Ende könntest du sogar sein, dass in ein paar Jahren vielleicht die das Ding wieder kaufen.
Ja, also nicht solange ich CEO bin.
Okay.
Nein, aber um ehrlich zu sein, also ich glaube, Microsoft würde sich niemals die Blöße geben, da jetzt irgendwie eine neue Präsentationssoftware zu akquirieren und damit PowerPoint abzulösen. Ich glaube, das wird niemals passieren. Ist auch einfach überhaupt nicht mein Fokus. Wenn du dir öffentliche Bewertung anschaust von SaaS-Unternehmen. Jetzt nimm mal beispielsweise Zendesk. Zendesk ist irgendwie bewertet mit 15 Milliarden. Oder nimmst du Atlassian mit einem Produkt wie Jira, die sind über 80 Milliarden wert. Dann meiner Meinung nach können wir aus Pitch ein Unternehmen bauen, mindestens mit einer Firmenbewertung von 10 Milliarden Dollar. Da sind wir zwar noch wahrscheinlich 6, 7, 8, 9, 10 Jahre entfernt, aber da würde ich ganz gerne hin. Für mich wäre ein frühzeitiger Verkauf eher ein Fehlschlag als ein Erfolg.
Mhm. Wie groß ist die Firma aktuell? Also ich meine, die letzte Bewertungsrunde, die ich jetzt mitbekommen habe, da, ne, auch Lakestar, also ein Fonds, wo du selber auch investiert bist, hast du gerade erzählt, die sind ja bei euch eingestiegen, unter anderem jetzt zuletzt vor ein paar Monaten. Und da war dann so kolportiert von einer Bewertung von zwischen 500 Millionen und 1 Milliarde schon.
Genau, also wir sind, die Bewertung ist tatsächlich öffentlich und die kann man ja mit dem Handelsregister auch irgendwie nachvollziehen. Mhm. Wir sind bewertet mit 550 Millionen US-Dollar.
Mhm.
Und um ganz ehrlich zu sein, ne, der Markt ist halt sehr, sagen wir mal, erhitzt gerade. Und in so eine Bewertung muss man erstmal hineinwachsen. Wir sind jetzt Unternehmensgröße rund 130 Mitarbeiter, grob. Wir haben zwar schon mehrere tausende Teams, die auch für Pitch bezahlen, und wir bin wirklich mit der Traction, die wir haben, super glücklich und sehr, sehr zufrieden, aber wir haben halt noch eine lange Reise vor uns. Wir sind ja erst im Oktober letzten Jahres wirklich gelauncht. Und ja, für mich war als Gründer jetzt quasi die Überlegung, hey, entweder jetzt direkt nach einem Launch eine Finanzierungsrunde machen oder halt in 2 Jahren. Mhm. Und bin so als wahrscheinlich Aussie so ein bisschen better on the safe side. Also versuche immer, meine Unternehmung so lange durchzufinanzieren, dass ich auch mal eine potenzielle Durststrecke überleben kann. Und mit dem aktuellen Kapital kommen wir halt einfach mehrere Jahre über die Runden und können
Millionen,
dann hoffen.
70 Millionen investieren, ja. Ne? Insofern ist ja auch schon eine Menge Geld, ne?
Ist eine Menge Geld, absolut, ja.
Und sag mal,
also wir haben jetzt ausreichend liquide Mittel erstmal für die nächste Zeit und versuchen jetzt einfach ganz, ganz solide unser Produkt zu verbessern, unser Team auszubauen und da die Umsätze zu machen, die wir so vor uns als Ziel gesetzt haben.
Aber das Erlösmodell ist ganz klar, also man kann Pitch auch in einer Gratis-Version nutzen, habe ich gesehen, auf der Website gehen, genau. Kann man sich runterladen und dann kann man da, oder was ist runterladen, man kann da sich anmelden und dann kann man da gratis mitarbeiten, aber wenn man bestimmte Features haben möchte, dann gibt es verschiedene Paid-Pläne sozusagen.
Genau, also die Präsentationssoftware an sich, also die Software, mit der du Decks erstellst, die ist quasi kostenlos, aber möchtest du bestimmte Zusatzfunktionen haben, wie zum Beispiel Live Analytics, dass du sehen kannst, mit wem, wenn du eine Präsentation teilst, wer darauf zugreift und so weiter, dann hast du halt bestimmte Premium-Funktionen. Aber die sind, glaube ich, auch ihr Geld wert.
Wie viel, also kannst du dir irgendwas sagen zu aktuellen Nutzerzahlen, also bezahlen Nutzern oder so?
Bezahlende Nutzer, wir haben halt mehrere tausende zahlende Teams. Insofern ja, kann man sich da vielleicht ungefähr ein Bild drüber machen. Aber wir sind halt erst ein paar Monate nach dem Launch. Wir haben aktuell knapp über 200.000 registrierte Nutzer, also wirklich echte Anwender. Also wie gesagt, noch sehr früh unterwegs.
Also aber wenn man das jetzt mal so hochrechnen würde und sagt, okay, stellen wir mal 10.000 Zahlen jetzt dafür von den 200.000 registrierten Zahlen, dann vielleicht ist ja jetzt keine ganz unwahrscheinliche Zahl, wenn ich es richtig verstehe. Und dann, was kostet das Paid-Produkt im Monat? Das ist, glaube ich, eine Monatsgebühr, ne?
Genau, du kannst monatlich bezahlen oder jährlich bezahlen. Wenn du monatlich bezahlst, 10 Euro im Monat und wenn du jährlich bezahlst, 8 Euro im Monat.
Okay, sagen wir mal, 10.000 mal 120, das kann ich einfach rechnen, dann kommt man so auf euren aktuellen Jahresumsatz.
Ja, also so die Rechnung ist wahrscheinlich jetzt nicht super präzise. Wie gesagt, wir sind noch sehr, sehr früh. Mhm.
Aber trotzdem ist es dir auch gelungen, nicht nur jetzt Lakestar reinzuholen, sondern man kann auch nachlesen, der Gründer von Zoom, die Gründer von Instagram. Genau. All solche Leute hast du auch schon sozusagen in der Runde davor, also bei der Gründung quasi als Angels mit reingeholt. Das heißt, du hast ein Netzwerk, wo du dann mal locker jemanden von Instagram, also nicht jemanden, sondern den Gründer, ansprechen kannst, aber nicht Bock hat, bei dir zu investieren.
Ja, klingt komisch, aber wahrscheinlich ja. Also meine Strategie war da total simpel. Wir hatten Pitch gegründet und anfangs war meine Idee zu bootstrappen und wirklich Pitch selbst zu finanzieren. Dann ist mir aber relativ schnell aufgefallen, der Entwicklungsaufwand ist doch relativ hoch. Dafür brauchen wir halt ein sehr großes Team. Und dann war mir einfach das Risiko ein bisschen zu hoch und wollte einfach ein bisschen Kapital aufnehmen mit externen Investoren oder durch externe Investoren. Und hatte in der ersten Frühphasenfinanzierung der Seed-Runde 2,5 Millionen Euro von Blueyard aufgenommen. Und noch ein bisschen Puffer extra für Angel-Investoren. Und habe dann 3-4 Monate lang Prototypen entwickelt mit unserem Team. Und bin dann die so erfolgreichsten Gründer der Welt irgendwie angegangen. Also Gründer von Instagram.
Aber kalt? Hast du Intros geholt oder wie hast du es gemacht?
Ja, der Wunderlist-Effekt hilft mir da halt, ne, weil die CEOs meistens folgen die mir auf Twitter und ich kann ihnen eine DM schreiben und dann antworten die mir innerhalb von wenigen Stunden und habe mit dem Zoom-Gründer zum Beispiel Eric, der hat mir einfach gefolgt und habe ihm geschrieben, ob er nicht mal Lust hat, mir meinen Pitch sich anzuhören. Und wir hatten eine halbe Stunde über Pitch gesprochen. Er war mega begeistert von der Idee und sein Feedback war nur, don't sell too early. und mittlerweile sind wir halt überall hier und da investiert. Bei halt 35 Investments, man trifft halt viele Leute im Laufe der Zeit, aber es ist auch wirklich, da ist viel, viel Wunderlist-Vorschuss-Bonus mit dabei.
Und Kevin Systrom, also der Instagram-Gründer, auch ähnlich einfach bei Twitter mal angehauen.
Genau, einfach. Wir kannten uns tatsächlich, weil wir waren ja in so einer Zeit erfolgreich im App Store, wo so Instagram, Wunderlist, so die ersten Consumer Apps auf dem iPhone. Da irgendwann hat man sich mal getroffen über keine Ahnung wen oder wo, aber man kannte sich.
Okay, aber trotzdem. Und die haben auch alle keine Sorge gehabt, weil ich meine, neben PowerPoint, es gibt ja noch sowas wie Keynote, ne, was ja auch irgendwie so in diesem Kommunikationsbereich. So die zweite Welle ist, wo man noch ganz andere Sachen mitmachen kann als mit PowerPoint. Also kenne ich jetzt auch ein bisschen vom Nutzen hier und da. Also man hätte das Gefühl, der Markt ist jetzt schon da. Auch so ein Slideshare auf eine ganz andere Art ist schon irgendwie da. Aber das ist für dich alles kein Problem.
Das ist eine sehr gute Frage. Also wenn man mal total nüchtern den Markt betrachtet, dann hast du halt Competition aus jeder möglichen Ecke. Du hast Google Slides, du hast Prezi, du hast Keynote, PowerPoint, so von den die großen Companies. Dann hast du Salesforce hatte kurzzeitig mal eine Lösung mit Quip. Dann hast du relativ viele Startups, die versuchen im Präsentationsbereich erfolgreich zu sein. Also wenn du dir nur den Markt anschaust, dann solltest du nicht gründen. Also war aber bei To-Do-Apps genauso, ne? Vor Wunderlist existierten tausende To-Do-Apps, gerade für Desktop, extrem viele Produkte, sehr erfolgreiche Produkte. Things zum Beispiel war mega erfolgreich vor Wunderlist schon. Aber so ist halt einfach nicht meine Herangehensweise. Meine Überlegung war, wenn wir es schaffen, die erste komplette Plattform für Präsentationen zu bauen, also quasi Slideshare und PowerPoint und DocSend und so weiter, alles zu integrieren und zu einer integrierten Produkterfahrung zu machen und wirklich dabei tolle Software bauen, dass die Competition einfach egal ist. Also der Markt ist so gigantisch, wenn du bedenkst, PowerPoint hat über 1 Milliarde aktive Installationen. Wenn du da nur 10% von abgreifst langfristig, bist du einfach eine global erfolgreiche Unternehmung oder Company. Dich im Endeffekt, um jetzt aktiv PowerPoint zu schlagen, bräuchte man wahrscheinlich 20 Jahre. Und insofern versuche ich jetzt nicht jedem zu pitchen, dass wir morgen PowerPoint ablösen, sondern wir fokussieren halt einen sehr spezifischen Markt, Teams und Unternehmen, und wir versuchen uns quasi voll auf unsere Target Audience zu fokussieren.
Aber wenn man so guckt, was du auch so mitbringst, wie der Erfolg bei dir sozusagen erklärbar ist, dann bist du so der Überproduktmanager. Also du bist jetzt nicht der Marketing-Typ oder der Sales-Typ oder so der Logistiker oder so, sondern du scheinst so dieser extrem intensive Produktmanager zu sein, der sich sehr, sehr gut Produkte ausdenken kann und sozusagen da so UI-Sachen sieht oder spürt, was andere nicht so können. Ist das eine faire Einschätzung?
Es ist immer total merkwürdig, mich da selbst zu bewerten. Aber ich glaube, meine Superpower liegt darin, einfach Opportunitäten zu sehen. Also wirklich Märkte zu erkennen und zu merken, okay, man sagt mir hinterher, ich habe halt ein gutes Gespür für Softwareprodukte. Und im Alltag, in der Entwicklung von solchen Produkten, ist meine Rolle quasi Produktstrategie, also wirklich, wie positionieren wir uns im Markt, wie sieht unser Feature-Set aus und Produktdesign, also wirklich Design-Team aufbauen und halt Step-by-Step zu iterieren und unser Produkt immer besser zu machen, besser aussehen zu lassen. Mein Hintergrund ist halt Softwareentwicklung. Ich habe mit irgendwie 13 Assembler programmiert und Basic und Pascal und C++ und ging dann über zu PHP und Flash und habe halt alles irgendwie schon mal berührt sozusagen und halte mich aber selber für einen extrem schlechten Entwickler. Also kann aber dadurch, glaube ich, ganz gut bewerten, wie gut manche Sachen funktionieren und halt leidenschaftlicher Techie, ja. Für mir jeder neue Laptop, jedes neue Phone und so habe ich irgendwie in Verwendung und probiere es aus. Versuche da einfach am Nabel der Zeit zu sein.
Verfolgst du?
Als ich jung war, zum Beispiel, habe ich mal so ein Buch gelesen von Bill Gates. Irgendwie, ich glaube, in Deutsch die Übersetzung hieß Der Weg nach vorn oder so. Da war dann so die Rede von Glasfaser, wie irgendwann alle schnelle Internetleitung haben werden, wie wir irgendwann den Ausweis im Handy haben und so. Und mich inspirieren so eine Sachen total. Also bevor WLAN existierte, hatte ich mir Gedanken gemacht, wie man mit irgendwie Funksignalen Daten von Computer zu Computer übertragen könnte. Und dann kam halt WLAN. Da komme ich halt nicht mehr weg. Und ich bin halt leidenschaftlicher Techie, kann wahrscheinlich heute mehr als mit dem Computer machen als die meisten, war früher auch in Hacker-Groups mit drin und mir macht es einfach extrem viel Freude. Ob da jetzt ein gewisses Talent oder Gespür dabei ist, keine Ahnung, aber wenn man so lange dabei ist und so lange Software lebt und macht, dann entwickelt man wahrscheinlich einfach eine gewisse Kompetenz.
Kurzer Hinweis auf unsere Freunde aus Köln, und zwar, wer uns regelmäßig hört, weiß bereits Bescheid, die Content-Marketing-Agentur House of Yars, hier häufig zu Gast, gibt's seit 7 Jahren, über 40 Kolleginnen und Kollegen, die da arbeiten, machen alles, was mit Digital und Content zu tun hat, die verschiedensten Projekte, unter anderem für ImmoScout, für die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, für Fraport, ein breites Portfolio. Wenn ihr an Content denkt und wenn ihr an Digital denkt, dann ist House of Yars hoffentlich direkt um die Ecke. Die haben jetzt außerdem noch zu mir gesagt, Mensch, weis einfach darauf hin, in Q4 geht es doch häufig noch richtig ab. Wir hätten sonst die Möglichkeit, Dinge umzusetzen. Wir haben noch Kapazitäten frei. Wir haben noch Bock auf neue Kunden. Also, wer Bock hat auf House of Yars, schaut euch an, was sie bieten. House of Yars, YAS am Ende. houseofyars.de. Empathisch, authentisch und präzise und mit großer Lust vor allen Dingen auf Kunden im Bereich Nachhaltigkeit.
Gibt es denn irgendwelche Softwarefirmen jetzt, wo du das gerade so erzählst, bin ich direkt neugierig, ob man irgendwelche Tipps abgreifen kann, die man vielleicht noch nicht so kennt oder vielleicht sogar börsennotiert, wo man investieren könnte? Du sagst, Mensch, die sind viel, viel besser oder sind richtig geil. Irgendwas, was du so als Favorites gerade hast in der Welt, die dich inspirieren? Also Tech-Firmen, die jetzt abseits von den naheliegenden?
Oh, da gibt es so einige. Also für dich als Podcaster vielleicht supercast.com.
Okay.
ist so eine Software, um quasi Podcasts effizienter zu monetarisieren. Aber also eins der inspirierendsten Produkte der Welt meiner Meinung nach ist Notion. Mhm. Und der Gründer Ivan ist einfach ein Genie. Also da füge ich mich immer im Vergleich so direkt als Anfänger. Mhm. Aber der hat einfach eine wunderbare, super elegante Software entwickelt und sehr, sehr, sehr visionär irgendwie alles neu erfunden. Wahnsinnig beeindruckend. In Sachen Börseninvestment-Tipps würde ich ja mal eiskalt Lilium erwähnen.
Okay. Mit dem Disclaimer dazu, dass du natürlich auch selber investiert bist. Ja, genau.
Genau, selber. Aber ganz ehrlich, also wir sprechen ja natürlich bei Freigeist immer wieder darüber, potenzieller Exit und so weiter. Also Daniel Wiegand ist meiner Meinung nach der nächste Elon Musk made in Germany. Und wenn der Flieger funktioniert und in Produktion ist und dann wirklich ja aktiv genutzt wird, dann kann Lilium so groß werden wie Tesla beispielsweise. Aber ne, Startup bleibt Startup. Ist halt eine gewisses Risiko bleibt immer, ob man jetzt in Tesla investiert oder in Lilium, sind halt High-Risk-Investments.
Bist du bei Tesla auch investiert?
Also auch wieder sehr, sehr unkluge Anlage-Advice. Ich hatte tatsächlich 30% meines Exits-Erlös in Tesla investiert.
Wow, okay.
Und habe erst meine beiden Teslas damit finanziert. also nur mit dem Kursanstieg. Mhm. Habe dann trotzdem viel zu früh verkauft, weil einfach Tesla so durch die Decke gegangen ist. Aber habe durch Tesla relativ viel Geld dann nochmal verdient. Heutzutage bin ich nicht mehr investiert, weil irgendwie keine Ahnung. Also Elon Musk ist halt ein Genie und ein absolutes Vorbild. Finde aber, dass irgendwie da eine gewisse Art von Realitätsverzerrung stattfindet, wenn man sich so gebaute Fahrzeuge von VW und BMW und Mercedes und so weiter immer jährlich anschaut und dann irgendwie Tesla, da ist schon, und dann die Bewertung der beiden Unternehmen, der verschiedenen Unternehmen, dann ist Tesla einfach in einem anderen Stern unterwegs. Und ganz ehrlich, Mercedes-Benz baut mittlerweile richtig geile Elektrofahrzeuge und bin einfach nicht so ein happy Tesla-Customer. Die Autos fallen gefühlt irgendwie alle nach ein paar Jahren auseinander. Also bin nicht mehr in Tesla investiert, okay, tatsächlich.
Aber lass mich raten, ein Thema, wo ich dich jetzt auch vermuten würde, ist Krypto.
Ganz ehrlich, nein. Überhaupt nicht. Ja, und der Grund ist einfach, wie gesagt, bin ja sehr instinktgetrieben, ja, und frage mich immer wieder bei Krypto, wo ist da der positive Impact auf unsere Gesellschaft? Also außer, dass du jetzt komplett anonymisierte Transaktionen machen kannst und irgendwie Geld an der Steuer vorbei transferieren kannst und irgendwie deine Drogen damit anonym kaufen kannst, wo ist da tatsächlich der Mehrwert? Für mich ist Krypto eine gewisse Art Schneeballsystem, wo die als zuerst dabei sind, einfach unfassbare Hebel haben. Es gab doch mal so einen populären Grünen-Spender, der irgendwie mit Krypto, so ein Programmierer, der mit Krypto extrem viel Geld gemacht hat und dann 1 Million an die Grünen gespendet hat, weil er selber der Meinung war, dass Krypto nicht so in Ordnung ist. Ich bin nicht der Meinung, also technologisch, Blockchains, dezentrale Datenbanken, die irgendwie nicht mehr von Regierungen manipuliert werden können, finde ich alles mega geil, fasziniert mich technologisch total. Aber dass hier irgendwie jeder eigene Währung aufbauen kann und habe ich ganz, ganz arge Probleme, ehrlich gesagt, mit aus rein gesellschaftlicher Sicht. Weil wir haben schon eine krasse Schere zwischen Arm und Reich und da müssen wir nicht jetzt noch in einem relativ überhitzten Markt dann noch mit Krypto anfangen und quasi noch mehr Schneeballsysteme entwenden. Weil dann sind wir irgendwie nur die moderne Form von Banking, also von Banken, die nicht wirklich quasi ihre Kunden reicher machen. Anyway, my personal
brand. Ja, finde ich auch. Krypto. Sag mal, du machst ja viel mit Frank zusammen, Freigeist. Aber sozusagen diese Rolle einzunehmen, die Frank ja auch wirklich einnimmt, so als Tech-Leader in Deutschland, auch politisch, gesellschaftlich sehr sichtbar zu sein, sich sehr breit auch zu positionieren, das ist nicht so dein Ding.
Frank hatte mir damals, aber sehr witzig, hatte mir damals erzählt, er geht jetzt zur Höhle der Löwen und versucht jetzt auch wirklich Bekanntheitsgrad zu erreichen. Und ich fand es damals mega beeindruckend und super cool, ihn dann auch im Fernsehen zu sehen. Ich finde, er macht einen großartigen Job, hat natürlich eine gewisse Wahrnehmung. Mir reicht der Bekanntheitsgrad, den man als Gründer hat. Und ich möchte nicht unbedingt an Flughäfen erkannt werden oder Autogramme schreiben müssen. Würde mir persönlich ein bisschen widerstreben. Und ganz ehrlich, ich halte mich auch nicht für besonders klug. Also jetzt irgendwie Technologietrends zu bewerten oder wie sich unser Land politisch weiterentwickeln müsste, I don't fucking know, ist einfach nicht mein Business. Ich konzentriere mich lieber auf meine Unternehmen, baue die jetzt erstmal in Ruhe auf, versuche da wirklich nachhaltigen Erfolg zu generieren und da so viel Spaß wie nur irgendwie möglich zu haben. Und mich nicht in zu viele andere Sachen einzumischen.
Verfolgst du denn so die aktuellen Bewertungen? Jetzt, du hast gerade Prezi genannt, also Prezi. Dann ist ja auch, guckst du dir an, wie es denen gerade so geht und wer da gerade investiert und sowas? Ist dir sowas geläufig oder blendest du das komplett aus?
Also ich lese keinen TechCrunch, lese extrem wenig Fundraising-Posts. Einzige, was ich mache, ist halt E-Mails beantworten von Gründern, die mir ihre Pitches schicken. Und wenn mir da die ein oder andere Sache gefällt, dann bin ich halt dabei und habe Lust, da als Angel-Investor mich zu involvieren. Aber wie sich unsere Industrie weiterentwickelt, so, nee, das jetzt finde ich jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Aber wie sich Technologie weiterentwickelt, bin halt jede Apple-Keynote oder Microsoft-Keynote, Google-Keynote, Tesla-Keynote, da müssen die Kinder mitschauen und die sind noch sehr jung.
Okay, also wirklich, das heißt, du sitzt dann da irgendwie und guckst dann da im Web an, was dann da irgendwie, weiß ich nicht, Mark Zuckerberg oder so oder, weiß ich nicht, Tim Cook so
genau erzählt. Okay. Genau, wie sich AI weiterentwickelt, wie sich Krypto weiterentwickelt oder Energiestorages und so, macht mir schon Freude. Also, weil ich finde, um auf Frank zurückzukommen, was er wahnsinnig gut macht, ist, sich Kompetenz aufzubauen in wichtigen Bereichen, wie zum Beispiel Energy Storage, also wie speichern wir Strom, wie speichern wir Wärme und so weiter, oder wie bauen wir vielleicht in Deutschland mal ein Robotics-Unternehmen auf. Hatte letztens so ein spannendes Gespräch mit jemandem, der mir dann irgendwie erzählte, wie doch wahrscheinlich Taiwan in den nächsten 5 Jahren von China eingenommen werden könnte und dann irgendwie 90% der Prozessor-Produktionskapazitäten wegfallen würden. Also könnte man ja in Deutschland mal irgendwie einen Prozessorenhersteller gründen, bauen. So eine Sache finde ich mega spannend und die macht ihr auch sehr klug. Und in so eine Sache versucht ihr ja zu investieren mit Freigeist. Ich finde ihn, wir sind eng befreundet, ne? Also wir sind wirklich beste Freunde und kann da nichts Schlechtes über ihn sagen. Er ist auch wirklich privat so, wie er sich im Fernsehen oder in Interviews
darstellt. Ja, das glaube ich. Also wir waren ja schon häufig im Podcast zu Gast, ne? Also war schon mehrfach hier, 2-3 Mal im Podcast hier. Also ich schätze ihn auch, keine Frage.
Ja. Und der öffentliche Beef ist immer wieder herrlich zwischen bestimmten deutschen Gründern und ihm, ist immer wieder toll zu beobachten.
Aber da bist du auf Franks Seite oder manchmal siehst du das auch kritisch oder?
Ganz ehrlich, da bin ich einfach raus. Also da bin ich auf gar keiner Seite, ist mir alles völlig egal.
Okay.
Ich finde es einfach, ich habe totalen Respekt davor, wenn jemand seine Meinung äußert. Jetzt beispielsweise bei der Thematik irgendwie, Frank hatte doch vor kurzem so eine FDP-Spende öffentlich gemacht. Also unter Freunden haben wir halt unterschiedliche Ansichten teilweise. Ich finde unser politisches System eigentlich sehr, sehr gut, dass wir halt irgendwie verschiedenste Parteien haben, dass sich Parteien immer neu erfinden können, dass neue Parteien entstehen können. macht mich persönlich glücklich. Und meiner Meinung nach sollten auch Unternehmer da nicht viel Einfluss drauf haben. Aber ich finde seine Sichtweise immer wieder inspirierend und er stößt halt Denkprozesse an. Und ich war zum Beispiel, sehr lange Grüner und Grünen-Fan, dass sich Annalena Baerbock da jetzt quasi öffentlich dismantelt oder selbst abschafft, konnte man nicht von ausgehen. Politik ist halt ein dickes Brett, ne? Und da macht man sich einfach, wenn man öffentlich drüber spricht, keine Freunde.
Absolut, ja, absolut. Also wir sind hier die Schweiz, hier kannst du alles
genau,
sagen.
Genau, same.
Genau. Okay. Sag mal, jetzt wo wir gerade über Frank sprechen, da gab es ja vor kurzem diese größere Spende für die FDP mit einigen anonymen Gründern. Da warst du aber nicht dabei, oder doch?
Genau, da war ich nicht mit dabei. Okay. Also mein Standpunkt, wie gesagt, ist da, dass Wirtschaft und Politik irgendwo voneinander getrennt sein sollten. Ich würde jetzt persönlich auch Parteispenden machen, hab's aber allerdings, ich glaube, ich habe es ja einmal in meiner Karriere an die CDU gespendet, damals in der Flüchtlingskrise. Wenn, dann würde ich das immer privat halten.
Okay, aber das heißt, du bist irgendwie auch was die ganzen Klimathemen, die auf uns zukommen, wenn man jetzt so guckt, das sind ja nur die drängendsten Probleme der Welt, ist man da als Technologe dann auch nah dran und versucht sich dann eine Meinung zu bilden, auch sag mal, versucht dann mit seinen Mitteln irgendwie zu überlegen, wie könnte man helfen?
Ja, absolut. Also ich bin ja im Aufsichtsrat von Klima.com, so eine Consumer-App, um quasi dein eigenes CO2 zu offsetten. Meine Kinder sind jetzt noch relativ jung, aber man macht sich schon Gedanken, gerade wenn man so jetzt die Nachrichten liest, hier Überflutung, da gigantische Feuer, Stürme. Wie sollen deine Kinder mal leben? Und dann irgendwie denkst du parallel noch darüber nach, wie irgendwie China immer weiter expandiert und so weiter und auf Menschenrechte eher pfeift. Da machst du dir als Technologe wahnsinnig Gedanken. Versuche dann ein gesundes Level beizubehalten, um nicht irgendwie depressiv zu werden. Und investiere halt in Firmen, die meiner Meinung nach einen positiven Impact haben können. Also zum Beispiel Lilium war halt nur davon getrieben, ja. Elektrische Jets, für mich damals als Tesla-Fahrer, war die Idee genial. Hatte der Formfaktor vom Lilium-Jet total überzeugt. Aber auch einfach heutzutage hinter einem stinkigen Auto hinterher zu fahren und Dieselpartikel einzuatmen, nervt mich halt wahnsinnig. Und dann überlegt man halt, wie man da irgendwie Technologie entwickeln kann, um die Menschheit voranzubringen, um so eine Lösung zu entwickeln.
Aber sag mal, dein nächste, oder nach Wunderlist hast du nochmal als größeres Technologieprodukt nochmal Superlist gebracht. Also genau. Neben Pitch zu sagen, hast du gesagt, okay, dieses Wunderlist, das ist einfach so vorbeigegangen, das ist noch nicht, für dich war es noch nicht ganz vorbei, du hast nochmal ein Nachfolgeprodukt irgendwie so kurz rausgeschüttelt.
Die Story ist da echt interessant und zwar hatte mich mal ein Freund kontaktiert, der bei Wunderlist arbeitete und er sagte mir, dass Microsoft entschieden hat, das Wunderlist-Team gehen zu lassen, weil man jetzt ja Microsoft To Do entwickelt hat und dass die Entwicklung irgendwie ins Ausland geht. Und durch mein Investment in Notion, das ja quasi ein Nachfolger von Evernote war oder ist, war für mich relativ offensichtlich, dass man eigentlich einen Nachfolger für Wunderlist entwickeln könnte. Und dadurch, dass ich aber gerade Pitch gegründet habe, fehlten mir jetzt natürlich einfach die Kapazitäten, da jetzt noch eine Company nebenbei zu gründen. Und als der Kollege mich anruf, sagte ich ihm, hey, hast du nicht Bock, mit mir einen Nachfolger zu gründen? Ich habe übrigens schon eine Logo, eine Marke, Superlist und habe hier auch eine Idee, wie das Produkt funktionieren könnte. Und dann hatten wir innerhalb von 3-4 Wochen eine Webseite online gestellt. Wir hatten Cherry Ventures als Investor gewinnen können. Und dann war quasi Superlist gegründet. Und ja, meine Rolle dort ist quasi Board Member und Chairman. Also checke quasi immer wieder mit dem Team.
Aber ist es eine separate Firma? Ist es ein separat oder ist es Teil von Pitchjets?
Nee, Superlist ist eine komplett eigenständige Firma. Okay. Genau, bin quasi dort Mitgründer wie alle anderen.
Und das darfst du einfach so neben Pitch noch mal so, also die Investoren erlauben dir, dass du dann nebenher noch solche Sachen hochziehst?
Also ich habe vorher höflich angefragt. To be honest. Mhm. Ja, also jetzt da einfach nebenbei eine zweite Gründung anzugehen, war jetzt nicht mein Ziel. Du wolltest da einfach quasi das Wunderlist-Team unterstützen und denen da potenziell neue Jobs suchen. Und ich glaube halt, aus Superlist kannst du ebenfalls eine echt große Firma bauen, ein tolles Produkt entwickeln. Und hatte meinen Investoren damals einfach nur gesagt, hey, werdet ihr fein damit, wenn ich nebenbei noch eine Firma gründe? Bin dort allerdings nur maximal 2 Stunden die Woche mit involviert und helfe halt ein bisschen beim Fundraising und that's it. Und da hatte gar keiner ein Problem mit. Aber ehrlich gesagt, so funktionieren auch mittlerweile tatsächlich viele Fonds. Also wenn ihr zum Beispiel Cherry Ventures anschaust, da...
Die sind auch bei dir investiert, ne? Bei Pitch, ne?
Genau, da ist der Gründer Philipp bei Pitch investiert und Cherry Ventures als Fonds ist bei Superlist investiert.
Ah, okay.
Und auch die Jungs gründen immer mal wieder neue Unternehmungen. Und da beschweren sich jetzt auch nicht die LPs, die Investoren in Cherry, dass Cherry neue Unternehmen gründet. Ich glaube, in einem Startup ist es immer noch anders, weil du halt wirklich gefühlt dein Leben opferst für so ein Startup, um es zum Erfolg zu führen. Und dem ist halt auch immer noch so. Also ich schlafe 6 Stunden, wache auf, kümmere mich um Pitch und gehe ins Bett nach Pitch und that's it. That's my life.
Also sogar noch, also da bist du sozusagen eher dann auf der Schiene sozusagen Prio 1 und Family ist Prio 2?
Nee, da bin ich ehrlich gesagt, habe ich mich ein bisschen weiterentwickelt. Also ich sitze jeden Morgen mit meiner Familie beim Frühstück, während der Corona-Zeit natürlich auch beim Mittagessen und beim Abendbrot. Während den Urlauben arbeite ich nicht, an den Wochenenden mache ich wirklich Wochenende und versuche nicht einmal meinen Laptop in die Hand zu nehmen. Aber wenn halt quasi zwischen montags und freitags wird halt konstant gearbeitet. Ja. Und da möchte ich meinen Kindern ein Vorbild sein. Da habe ich auch einfach die Überzeugung, dass je mehr du dich in so eine Gründung reinkniest, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Unternehmung dann auch funktioniert. Aber irgendwie, Family comes always first, gerade mit Kindern. Ne? Also wenn mein Kind morgen sagt, Papa, mir geht's nicht gut, dann wird halt mein Tag umgeplant und dann kümmert sich Papa ums Kind oder so. Also da kann kommen, was will. Glaube, da habe ich jetzt mittlerweile die geistige Reife für, dass Familie echt wichtig ist.
Okay. Also ich bin gespannt. Du hast ja gesagt, irgendwie bei Pitch ist noch ganz early days. Insofern gibt es ja noch eine große Reise, die wir ja sicherlich also ohnehin beobachten, vielleicht noch mal begleiten können, auf dem Weg dann natürlich zum Dekakorn oder so, wenn es denn soweit kommt. Ja, das wäre natürlich mega, auch für Deutschland. Also wenn du das schaffst, da sozusagen in so einer Größenordnung reinzukommen. Also Zoom ist ja schon noch mal viel weiter, aber ja, trotzdem, also das wäre natürlich cool. Und hast du demnächst noch eine Finanzierung davor oder damit reicht erstmal, ne?
Ja, ich glaube, die nächsten Jahre reicht es erstmal.
Okay.
Genau.
Ja, also ich drücke dir die Daumen oder ich glaube, wir alle drücken dir die Daumen. Total. Herzlichen Dank. Interessant. Wer jetzt noch kein Pitch-Nutzer ist, kann jetzt hier mal Pitch angucken. Also hier der deutsche Überproduktmanager Christian Reber, was er da gebaut hat. In dem Sinne, Christian, vielen Dank.
Vielen lieben Dank.
Alles klar.
Die Gelegenheit hat mir sehr viel Spaß gemacht. Jo.
Ciao, ciao.
Ciao.
Der ein oder andere, der OMR verfolgt und diesen Podcast regelmäßig hört, wird es längst mitbekommen haben. Wir stehen der Hamburg Media School, einem Teil der Uni Hamburg, sehr nahe. Viele unserer Kolleginnen und Kollegen haben da mal einen Master gemacht. Ich selber auch vor ganz vielen Jahren. Und deswegen
können wir euch, glaube ich, sehr glaubwürdig das Masterprogramm dort ans Herz legen. Jetzt geht es demnächst wieder los. Im Herbst starten dort die Vollzeit-Präsenz-Masterstudiengänge und die sind auch wirklich wohl als Präsenz geplant. Nach all der Corona-Phase soll es da wieder auch in Präsenz losgehen. Wie dem auch sei, ich glaube auf jeden Fall ein Masterstudium, dass man, wenn man sich für den Bereich Medien, Digitalbusiness interessiert, in Erwägung ziehen sollte. Alle Infos hamburgmediaschool.com/MBA.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.